Schuhe quietschen.
Ja, oh Mann.
Sieh sie aus.
Sind so viele Sachen, worauf man achten muss.
Hallo, laufende Podcast-Freunde. Hier ist sie, die 14. Folge vom Runner's World Podcast. Wir haben wieder eine Sendung für euch zusammengestellt mit verschiedenen Themen. Welche das sind, das erfahrt ihr jetzt. Und zwar ist unser Art Director Stefan Siegel beim Heller Halbmarathon mitgelaufen. Da war es ja ganz schön heiß. Wie es ihm ergangen ist, hat er meiner Kollegin Jana erzählt. Außerdem gibt es noch mehr persönliche Erfahrungsberichte, und zwar von Shari und Annika. Die waren beim Einsteigerlauftreff von unserem Chefredakteur dabei und erzählen, wie es ihnen ergangen ist, ob es ihnen eigentlich schwer gefallen ist, mit dem Laufen anzufangen und welche Tipps sie euch geben können, wenn ihr vielleicht gerade mit dem Laufen anfangt. Ich kann euch auf jeden Fall den Tipp geben, bei unserer Juli-Challenge mitzumachen, wie die genau funktioniert. Auch das erklären wir euch heute nochmal im Podcast. Und unser Kollege Urs Weber war bei der Outdoor bei ISPO unterwegs, einer Messe in München. Was es damit auf sich hat und welche Tipps er allgemein zum Thema Trailschuhe geben kann, das hört ihr heute auch.
Stefan, ich hab's dir schon gesagt, ich sag's dir nochmal. Riesenrespekt dafür, wie du das am Sonntag gerockt hast, in der Hitze bei gefühlten 50 Grad, den Halbmarathon gelaufen, hier durch Hamburg. Erzähl mal, wie war's für dich?
Ja, vielen Dank. Das ist fast zu viel der Ehre, weil ich fand es jetzt nicht so anstrengend, wie es vielleicht den Anschein hatte.
Du sahst auch nicht so angestrengt aus.
Ja, bei Kilometer 15 habt ihr mich nämlich ja
genau, wir standen an der Strecke, haben eigentlich das ganze Feld gesehen, vom ersten bis fast zum letzten. Und du sahst echt noch ganz locker beim Laufen aus. Vielen anderen ging es, glaube ich, anders.
Ja, vielleicht liegt es daran, dass ich schon den ein oder anderen Lauf in der Hitze hatte, auch einen Marathonlauf in der Hitze. Also im Dezember war ich ja in Abu Dhabi. Da ging es dann morgens um 6 Uhr los und wir hatten die ersten beiden Stunden Dunkelheit im Grunde, aber die letzten beiden Stunden war dann echt brütende Hitze und stechende Sonne. Mhm. Und also vom zeitlichen her war das ja ungefähr so viel wie jetzt während des gesamten Laufs. Und ich erinnere noch, ich habe vorhin mal überlegt, das war ein Marathon in 2003 in Berlin, bei dem auch die Feuerwehr die Leute gelöscht hat im Grunde, weil der ist mir brutal heiß in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob das über 30 Grad waren, aber es war auch echt richtig heiß. Daher.
Also du hast schon Hitzeerfahrung.
Ich habe Hitzeerfahrung.
Auf deine Tipps kommen wir vielleicht am Ende nochmal zurück.
Und lass mich vielleicht ganz kurz dazu sagen, dadurch, dass ich mich jetzt schon auf den Marathon vorbereite in Berlin, bin ich ja schon einige Wochen jetzt eigentlich dauernd unterwegs und mache längere Läufe. Und es gab ja schon den einen oder anderen warmen Tag. Und deswegen kam das jetzt nicht so überraschend. Und man wusste ja auch seit Anfang der Woche, dass das wohl am Wochenende richtig, richtig heiß werden würde. Und deswegen habe ich halt, aber das gehört schon zu den Tipps, habe ich halt wahnsinnig viel getrunken unter der Woche.
Ne? Okay, ja, da kommen wir am Ende dann nochmal drauf. Ja. Erzähl mal, wie es war für dich. Also um 10 war der Start, da war es wahrscheinlich schon ziemlich heiß, oder?
Genau, es war schon, die Sonne stand schon fast am Firmament. Und in ihrem Zenit heißt das. Ja. Und ja, ich hätte mir, wie viele andere, glaube ich, auch einen vielleicht früheren Start gewünscht. Ne?
Okay.
So um 9 oder 8:30, wenn möglich. Weil das war da auf dem Balkon, nachdem ich aufgestanden bin, morgens noch deutlich kühler war, muss man sagen. Ne? Aber gut, kann man wahrscheinlich logistisch auch gar nicht mehr so auf die Reihe bringen, zumal ja auch noch die Harley Days waren und die ja auch noch über die Reeperbahn knattern wollten nach uns, so dass die Organisatoren da wahrscheinlich auch gar keine Möglichkeiten hatten, das noch irgendwie umzulegen. Mhm. Im Startbereich war so ein bisschen Galgenhumor zu spüren bei den anderen Läufern, aber auch so ein bisschen so, wir rocken das. So.
Ja.
Wir stellen uns jetzt die Aufgabe, wir ziehen das jetzt durch und dadurch, dass, ich muss sagen, das Teilnehmerfeld hat auf mich einen unheimlich fitten Eindruck gemacht, so im Vorfeld, weil ursprünglich waren ja über 11.000 Läufer gemeldet und sind, glaube ich, nur um die 8.000 gestartet.
Okay, also sehr viele haben schon von vornherein gesagt, muss ich jetzt nicht unbedingt haben.
Genau, heute. Was auch wirklich wahrscheinlich eine sehr gute, vernünftige Entscheidung war.
Ja.
Ich kriege hier immer Handzeichen von Ela, dass ich doch ins Mikrofon sprechen soll.
So, und jetzt im guten neuen Clan-Sound.
Genau.
Wie ging es weiter?
Beim Lauf über der Reeperbahn, da hat man schon gemerkt, okay, jetzt Ziel muss es sein, möglichst so viel wie möglich im Schatten zu laufen. Daher hat es sich so nach der Reeperbahn, als es so Richtung Hohenzollernring ging, bevor dann die Kehre runter zur Elbe kommt, haben sich alle so an den Rand der Strecke gerobbt, wo die Bäume Schatten hingeworfen haben. Und da muss ich sagen, da gab es auch noch keine, die ersten 5 Kilometer gab es keine Wasserstelle. Und das war eigentlich so, da war alles noch so richtig gut im Fluss auch. Also da hat man jetzt noch kein großes Stöhnen oder sowas gehört oder auch selbst irgendwie die Hitze wahnsinnig als belastend empfunden.
Du bist für 1,45 angelaufen, oder?
Genau, da habe ich mich mal eingeordnet.
Ja.
Und ich glaube, ich hätte unter normalen Bedingungen hätte ich das, glaube ich, vielleicht auch ganz gut schaffen
also
können.
Also du warst schon so in der vorderen Hälfte des Feldes vermutlich.
Genau, nach nicht mal 2 Minuten quasi auch über die Startlinie drüber.
Ja. Vielleicht war es für die hintere Hälfte dann ein bisschen anders, die auch schon bei 5 Kilometer dann schon ordentlich geächtzt haben.
Genau, und die dann unter Umständen, wenn sie nicht ganz, ganz schnell auch vielleicht auch kein Wasser mehr bekommen haben bei der.
Ja, das wurde dann in der Presse anschließend nochmal aufgegriffen.
10.55 Uhr, also quasi ungefähr 15 Minuten, nachdem man über der Startlinie war, dass dort kein Wasser mehr war. Allerdings muss ich sagen, wer für 5 Kilometer 50 Minuten braucht, der hat auch vielleicht sich das falsche Rennen ausgesucht oder sich auch die falsche Distanz. Muss man vielleicht auch dazu sagen. Gut, aber der Veranstalter lässt das zu. Er möchte auch die Langsamläufer mit dabei haben. Dann muss er natürlich dafür sorgen, dass auch Wasser da ist.
Und ja.
Es gab jetzt einen Engpass, aber ich glaube, die wollen das auch im nächsten Jahr deutlich mehr pushen und mehr aufrüsten an den Wasserstellen.
Und die Feuerwehr wurde ja dann auch dazu gerufen
genau.
Und hat mit Schläuchen dann nochmal
nachgeholfen. Das wurde dann, wie aus so einem Schreiben hervorgeht, das sie uns geschickt haben, auch schon ein paar Tage vorher, war klar, dass sie eben Unterstützung durch die Freiwillige Feuerwehr bekommen werden.
Mhm.
Was auch wirklich, wirklich hilfreich war, diese Duschen vor den Wasserstellen.
Okay. Wie war der Zieleinlauf? Wie waren die letzten Kilometer?
Also mir hat es nochmal richtig natürlich einen Push gegeben, als ich meine bezauberten Kolleginnen Ela und Jana eben bei Kilometer 15 mit ihrem wunderbaren Transparent getroffen habe, auf dem dann No Me 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 stand. hart, aber herzlich. Ne?
Viele Läufer fanden das, glaube ich, ganz lustig. Die haben gesagt, ja, cool. Manche haben auch gesagt, ja, ihr könnt das so leicht sagen. Ihr steht da schön entspannt im Schatten.
Ja,
wir laufen hier 20 Kilometer durch die Sonne.
Jeder, wie er es will, ne? Genau. Muss man sagen. Ja, also das hat mir echt nochmal sowas gebracht. Aber ich muss sagen, es war dann schon ganz schön, gerade weil es dann auch zum Ende, die letzten 2 Kilometer war dann auch nochmal richtig sonnig. Es gab auch nochmal einen leichten Anstieg vorm Ziel. Und da, das tut einem dann halt tatsächlich nach 2 Stunden irgendwie, brennt alles im Gesicht. Und man weiß genau, okay, die Sonnencreme tut keine Wirkung mehr. Ne?
Ja.
Ich war wirklich froh, als ich dann über der Ziellinie war.
So ging es wahrscheinlich den meisten, die am Wochenende irgendwo in der Hitze bei einem Wettkampf
wahrscheinlich, ja.
Gelaufen sind.
Es war in München auch noch ein Halbmarathon, glaube ich, der Stadthalbmarathon, da ich leider gar nichts gehört davon, ob es da auch so warm war. Müssen wir mal einen Chef fragen. Der lebt da, ja.
Du hattest eben schon so ein Schreiben in der Hand, was die Veranstalter allen Teilnehmern geschickt haben. Was hat es damit auf sich?
Ja, sie entschuldigen sich quasi dafür, dass es zu Wasserengpässen kam und haben auch so Maßnahmen angekündigt, die sie im nächsten Jahr eben besser machen wollen. Darunter zählt zum Beispiel, dass sie schon vorab Wasserwannen aufstellen, wo man schon mal sein Cappy drin nass machen kann.
Damit man sich nicht die Eimer, die Becher über den Kopf schüttet.
Genau, das scheint wohl auch ein Problem bei den Wasserstellen gewesen zu sein. Wobei ich muss sagen, bei den Hitzeregeln, die sie uns ein paar Tage vorher geschickt haben, haben sie durchaus darauf hingewiesen, dass man sich doch auch mal einen Becher Wasser über den Kopf schütten soll. Also, und wenn man so 20 Meter vor der Wasserstelle durch so eine Fontäne läuft, oder so eine Berieselung, dann wird man da ja nicht richtig nass.
Nee, das ist eher so ein
Zumal man läuft ja noch, wenn ich da bremse, dann läuft mir einer hinten drauf.
Ja.
Ne? Das heißt also, das war jetzt nichts, um den Kopf irgendwie zu kühlen.
Mhm.
Also gut, mit diesen Wannen und so, das finde ich, glaube ich, ganz gut. Und was haben die noch? Einen Gutschein hat es gegeben, quasi für alle, die gestartet oder nicht gestartet sind, gibt es 10 Euro bei der nächsten Anmeldung, was ich wirklich ganz nett finde, weil das ist schon ein ganz schöner Anteil an der Startgebühr eben.
Stichwort Hitzeregeln, hast du eben schon angesprochen. Was sind deine Tipps? Wie bereitet man sich vor, wenn man jetzt weiß, okay, am Wochenende laufe ich und es wird heiß werden?
Ja.
Was mache ich da?
Ich glaube, Regel Nummer 1 ist wirklich trinken, trinken, trinken. Und zwar jetzt nicht nur während des Rennens oder am Morgen, nach dem Kaffee noch und eine Stunde vorm Rennen, sondern wirklich die Woche vorher sich so weit wie möglich zu hydrieren. Also ihr habt es ja vielleicht selbst gesehen, ich habe ja auf meinem Schreibtisch diese Riesenkanne, Plastikkanne mit über 3 Liter Flüssigkeit mir morgens hingestellt und die war abends leer. Mhm. Ne? Also ich glaube, ich kann ganz gut sagen, dass ich so über 4,5 Liter am Tag Flüssigkeit zu mir genommen habe. Und ich habe mir natürlich auch noch das Interview, das unsere Ela geführt hat mit Dr. Paul Schmidt-Hellinger ausgedruckt, einen Tag vorher oder 2 Tage vorher, um mir nochmal so letzte Tipps zu holen, worauf man achten muss und wie man auch mit isotonischen Getränken vielleicht noch was machen kann oder wie man mit dem Kalium-Natrium-Haushalt da noch was regeln kann. Und das kann ich nur jedem empfehlen, dieses Interview.
Wenn ich lesen will, kann das auch im Podcast hören.
Ah.
Und darüber hinaus, hast du noch weitere Hinweise?
Ja, Klamotten ist natürlich ganz wichtig. Also ich hatte wirklich das Leichteste, was ich im Sportkleiderschrank gefunden habe, angezogen. Also wirklich ein Singlet, eine ganz leichte Sporthose.
Wie hältst du es mit Kopfbedeckung? Gibt es auch so 2 Seiten?
Ja, also ich finde ein Cappy eigentlich ganz, ganz super. Auch okay. Wenn viele sagen, dass sich dann die Hitze drunter staut. Aber es gibt auch mittlerweile echt tolle Cappys, wo ganz viel atmen. Und tatsächlich, es ist halt, man kann es feucht machen und man kann sich auch einen Schwamm drunter legen, wenn man Lust hat. Das ist Patrick Lange, glaube ich, auch super gehaut, da die Schwämmchen drunter. Ja, ich finde es eigentlich ganz gut, auch gerade wenn die Sonne sticht, dann kannst du es auch mal so gegen die Sonne drehen oder wenn du sie im Rücken hast, dann drehst du es halt um, checkermäßig und hast halt dann deinen Nacken geschützt. Ich mag es ganz gerne, aber ich kann verstehen, wenn man es nicht mag.
Mhm. Ja, du hast deine Medaille, du bist ins Ziel gekommen.
Yes.
Das alleine ist ja schon eine Leistung.
Ja.
Ja, dann auf den nächsten Lauf. Ja. Vielen Dank, Stefan.
Ja, ich danke auch.
Bei mir sitzen jetzt Shari und Annika aus unserem Brandmanagement. Also ihr beiden macht, ja, ihr seid fleißige Bienchen und macht ganz, ganz viel rund um Marketing und Events hier bei uns. Und ich sehe das schon gerade hier, Shari, du hast auch jetzt Laufschuhe an den Füßen. Ihr seid nämlich auch unter die Läufer gegangen. Wir haben ja in der vorletzten Folge war es, glaube ich, hat unser Chefredakteur Martin schon berichtet vom großen Einsteigerlauftreff. Und ihr beiden seid dabei. Und da haben wir gedacht, wir schnappen uns euch einfach nochmal, damit ihr erzählen könnt, wie das so für euch war, mit dem Laufen anzufangen. Also ja, erste Frage natürlich, seid ihr vorher überhaupt schon mal gelaufen?
Ja, also hallo erstmal. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und tatsächlich bin ich früher schon mal gelaufen, also mit meinem Papa, als ich kleiner war und auch später immer mal wieder. Aber dann, wenn es anstrengend wurde, habe ich immer wieder aufgehört. Und ich bin auch nie so wirklich, ich habe es nicht aus Begeisterung gemacht, sondern weil man sportlich sein wollte. Und deswegen war ich laufen und freue mich aber, dass ich jetzt wieder angefangen habe und dass es jetzt irgendwie so ein bisschen anders ist.
Ja, ich bin früher auch schon gelaufen. Das lag vor allem daran, dass meine Eltern in der Nähe von einem wunderschönen großen Wald wohnen. Mhm. Dann in der Schulzeit bin ich ja auch fast jede Woche laufen gegangen. Durch mein Studium dann bin ich nach Hamburg gekommen und da habe ich leider aufgehört. In der Hamburger City ist es auch nicht so schön wie im Wald. Aber jetzt freue ich mich, dass ich wieder so die Leidenschaft gefunden habe. Und das hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht in der Gruppe. Anzufangen, das ist immer ein bisschen schöner, als wenn man jetzt alleine wieder loslegen möchte.
Hm. Wobei das ja auch so ein bisschen Geschmackssache ist, ob man lieber in der Stadt oder im Wald läuft. Also mir geht's so, ich laufe auch total gerne in der Stadt.
Echt?
Ja, tatsächlich. Ich habe immer so ein bisschen, naja gut, also eigentlich habe ich mal gesagt, wegen so Baumwurzeln und Steinen ist ja die Stolpergefahr so hoch für mich, Tollpatsch im Gelände. Jetzt habe ich es aber letztens dann doch geschafft, mich auch in der Stadt bei einem Bordstein irgendwie so blöd auf die Nase zu legen. Also der Sicherheitsaspekt ist es gar nicht irgendwie so. Ich mag das tatsächlich, durch die Stadt zu laufen, weil ich einfach finde, dass es eine coole Atmosphäre hat, so da zu laufen, wo man sonst irgendwie zur Arbeit geht und Geschmackssache. Aber ich will gar nicht abschweifen. Eigentlich wollte ich nämlich fragen, ob das so der Unterschied ist. Shari, du meintest ja gerade irgendwie, ist das Laufen jetzt schon anders als früher? Inwiefern ist es denn jetzt anders für dich?
Also Martin macht das ja ganz toll. Er hat ja angefangen mit dem Laufen und uns auch gezeigt, wie man anfängt zu laufen. Mhm. Wir sind ja erst 1 Minute gelaufen und 1 Minute quasi spazieren gegangen, was total gut war, weil man erstmal so diesen Prozess vom Laufen so gelernt hat. Und es ging gar nicht darum, groß Kilometer zu laufen, sondern einfach eine gewisse Zeit zu laufen und das auch zu genießen. Und irgendwie wurde dadurch dieser ganze Leistungsdruck rausgenommen. Und jetzt ist es echt so, allein diesen Prozess zu sehen, wo wir eine Minute gelaufen sind und jetzt nächste oder diese Woche schon, wo wir die Alsterrunde laufen in einer Stunde. Das finde ich halt total schön zu sehen, dass man so schnell so einen Prozess erleben kann. Und jetzt laufe ich einfach des Laufens wegen, so weil es Spaß macht zu laufen. Und weil da nicht dieser Druck hintersteckt, man muss eine bestimmte Kilometeranzahl schaffen oder so.
Okay, das heißt, du gehst jetzt auch fernab der Laufgruppe zu Hause für dich los und sagst, jetzt habe ich richtig Lust zu laufen.
Tatsächlich ist das passiert, ja. Hätte ich nicht gedacht, dass das noch so kommen kann. Aber Martin hat es hinbekommen, ja.
Wow, cool.
Ja.
Und hast du oder habt ihr jetzt schon neue Laufziele? Also du hast gerade gesagt, ihr wollt jetzt eine Alsterrunde laufen. Also das sind so 7,3 Kilometer in unter einer Stunde. Das ist ja schon mal ein Ziel dafür, dass man vorher so gar nicht gelaufen ist.
Ja, wir laufen natürlich noch sehr langsam. Aber es war auf jeden Fall schön zu sehen, wie diese Entwicklung von Woche zu Woche stattgefunden hat. Aber ich denke, bei dieser einen Stunde Laufen bleibt es bei meinem Ziel jetzt erstmal. Also ich möchte versuchen, dran zu bleiben. Das ist ja Ziel Nummer eins, mindestens einmal die Woche laufen zu gehen. Und alles, was dann kommt, das sehen wir.
Also ich habe mich jetzt tatsächlich gestern bei den Adidas Runners versucht anzumelden. Echt? Ich dachte, ja, weil irgendwie, also ich mag das total, in der Gruppe zu laufen. Und hier gehen wir ja teilweise auch dienstags mal laufen mit den Kollegen. Und ich finde es in der Gruppe irgendwie angenehmer, weil die Zeit auch schneller vergeht und man kann sich schön dabei unterhalten. Und alleine ist es dann doch so, dass ich dann schnell faul werde und dann denke, ach ja gut, also du könntest jetzt noch weiterlaufen, aber ich könnte jetzt auch dann nach Hause gehen. Und dann laufe ich eben eher nach Hause. Und so ist eigentlich mein Ziel schon auch, so bei einer Stunde zu bleiben, aber auch schneller zu werden. Aber ich denke, das kommt dann halt auch mit der Zeit, wenn man länger läuft. Jetzt habe ich auch tolle Schuhe, dann geht das bestimmt besser.
Und was ist euch schwerer gefallen? Also das tatsächliche Anfangen oder das Dranbleiben?
Ich weiß noch am Anfang, wo dann die Nachricht kam, okay, nächste Woche legen wir los mit der Laufgruppe, habe ich wirklich gezögert, weil ich dachte, ja gut, wenn du dich jetzt dafür meldest, dann ziehst du das auch durch. Also war das schon eine kleine Hürde mit dem Anfang. Aber wo wir dann losgelaufen sind, da wusste ich, ja, komm, das ist einfach, das schaffst du, du bleibst da jetzt dran. Und ja, ich denke, der Anfang war für mich ein bisschen schwieriger, als es wirklich durchzuhalten.
Also bei mir ist, glaube ich, die Schwierigkeit jetzt wirklich auch dran zu bleiben, weil ich schnell Begeisterung finde, aber sie auch genauso schnell wieder verliere. Aber ich denke, weil man eben hier auch in einer Gruppe angefangen hat und sich gegenseitig so supportet und sich auch so für die gemeinsamen Erfolge freut, und auch wenn es in der Gruppe einen gibt, der an dem Tag nicht so in einer guten Form ist, da hat man sich halt gegenseitig gepusht, dass man es schafft. Und ich glaube, deswegen bleibe ich vielleicht eher dran, wenn ich dann auch in einer Gruppe laufe. Also hoffe ich zumindest, dass ich diesmal dann auch die Begeisterung behalte.
Ja, ganz so einfach ist das ja auch nicht immer, wenn man dann mal Urlaub hat, dann kommt man vielleicht ein bisschen raus, außer man schafft es wirklich auch im Urlaub, weiterzulaufen.
Ja, also das Gute ist ja immer, man braucht fürs Laufen gar nicht viel Ausrüstung. Ne?
Nee, das
also
stimmt.
Laufschuhe
stimmt.
Kriegt man vielleicht noch irgendwie unter in den Koffer.
Das stimmt. Aber dann fehlt einigen vielleicht auch die Motivation. Ja, ich hatte das jetzt. Ich war im Urlaub, fand es sehr schade, weil ich Angst hatte, jetzt aus dieser Laufgruppe ein bisschen rauszukommen.
Ja.
Ich bin dann aufs Laufband gegangen, was natürlich nicht so schön ist wie an der Natur. Aber es hat tatsächlich funktioniert. Also ich konnte weiterhin mithalten.
Total gut. Und du hast es gemacht. Du bist im Urlaub.
Genau. Das hätte ich echt nicht gedacht. Es war zwar nur einmal, aber ich habe es geschafft.
Da, also ihr seid ja dann somit quasi schon gar keine Laufeinsteiger mehr. Aber habt ihr denn irgendwie so Tipps oder was ihr anders machen würdet, was ihr anderen mitgeben könnt, die jetzt mit dem Laufen anfangen möchten?
Also Annika und ich kommen ja beide aus dem Kraftsport. Ja, also wir machen ja beide eher Kraftsport. Und da geht es ja meistens eher auch um Gewicht und Wiederholungsanzahl und dann richtige Trainingsreize zu setzen. Und ich glaube, gerade für Laufanfänger ist es dann auch entscheidend, beim Laufen gar nicht an solche Sachen zu denken und sich auch nicht so diese speziellen, also es gar nicht so zu messen und es nicht alles nur in Zahlen zu sehen, sondern einfach das Gefühl fürs Laufen und einfach ja laufen gehen wegen des Laufens und nicht, um jetzt einen bestimmten Pace zu erreichen oder so. Ja, und ich denke dann einfach auch loslaufen, weil zum Teil ist es bei mir so, dass ich nicht mehr ins Studio gehe, weil ich so denke, ach, irgendwie ist es, muss ich da hinfahren, ins Studio und dann wieder nach Hause fahren. Und beim Joggen ist halt, und beim Laufen ist einfach der Vorteil, du gehst aus der Haustür und kannst loslegen. Mhm. Und ich denke ja, beim Laufen, gerade als Anfänger, sollte man dann einfach, auch vielleicht, wenn man aus dem Kraftsport kommt, einfach loslaufen, wenn man denkt, man hat keine Zeit für Sport.
Ja, und was, ja, was ich als Tipp weitergeben würde, also was mir sehr gut gefallen hat, war auch dieser Prozess, den Shari schon beschrieben hat, dass man halt wirklich ganz entspannt anfängt, gehen und laufen abwechselt und das nach und nach steigert. Weil ich weiß, dass ich früher wirklich einfach losgelaufen bin, 40 bis 60 Minuten und danach kam ich halb tot wieder zu Hause an, komplett roter Kopf und verschwitzt und das war dann vielleicht auch nicht so gut. Und dann sagt man sich auch im Nachhinein, boah, nee, das mache ich nie wieder. Das hat gar keinen Spaß gemacht. Und wenn man das aber nach und nach steigert, dann klappt das viel besser und dann macht das auch wirklich Spaß.
Ja, ich bin gespannt, wo ihr noch hinlauft.
Ich auch.
Martin?
Ja.
Ich bin ganz aufgeregt.
Warum?
Gleich ist Mittagspause und da gehen wir auf Kenia.
Na, ich weiß aber, was ihr macht da in der Mittagspause.
Ja, was machen wir denn?
Ihr rennt 1000 Meter so schnell ihr könnt.
So ist es.
Boah, wird das spannend.
Ich bin wirklich gespannt. Das habe ich noch nie gemacht. Also früher im Leichtathletik gab es ja 800 Meter. Bei so 1000 läuft man da ja.
Ah, die 200 Meter sind dann auch zunächst mal nicht so entscheidend, aber nachher wirst du merken, jeder Meter zählt. Ja, finde ich toll. Das heißt, ihr nehmt an unserer neuen Challenge im Juli teil. Du nimmst teil.
Ja, die erste Challenge, die ich tatsächlich auch mal mitmache.
Die du durchziehst.
Ja.
Hashtag RW1000MeterJuli, ne? Ist unser Insta-Hashtag dafür. Ja. Ja, finde ich toll. Geht darum halt, einmal wieder, so wie früher in der Schule, 1000 Meter so schnell wie möglich zu laufen. Und das macht nicht nur Spaß, sich mal so richtig zu fordern, 2,5 Runden dann auf einer Laufbahn oder die meisten werden es ja nach GPS-Uhr machen, 1000 Meter, sondern das hat auch einen Nutzen. Also in der Regel sind ja so unsere Leserinnen und Leser, Zuhörerinnen und Zuhörer eher Läuferinnen und Läufer, die länger als 1000 Meter laufen, die gerne 15 Kilometer laufen oder Halbmarathon. Aber auch darauf hat das einen Effekt. Also je schneller ich 1000 Meter laufen kann, desto schneller kann ich auch 10 Kilometer laufen. Ist das so?
Kannst du mir versprechen, dass ich am Ende dieses Monats dann auch schneller 10 Kilometer laufen kann, wenn ich jetzt hier das Training für die 1000 Meter mache?
Nee, das kann ich nicht, aber längerfristig. Also weil wenn man ein Mittelstreckentraining macht, das ist das dann, dann erhöht das die Laufeffizienz und Laufökonomie. Also einfach, wie effektiv dein Laufstil auch ist, wie effektiv dann auch unter einer Extrembelastung dein Stoffwechsel arbeitet. Das wird alles durch so ein kurzes, schnelles Training bei einem Läufer aktiviert. Und deswegen sollte man das ruhig mal einen Monat auch machen. Direkt danach läufst du dann die 10 Kilometer noch nicht schneller. Aber das ist ein wichtiger Baustein, um dann vielleicht noch einen Monat später mit einem entsprechenden 10-Kilometer-Training, in dem du dich dann leichter tust, auch deine 10-Kilometer-Bestzeit zu verbessern.
Und wir haben, glaube ich, sogar einen speziellen Trainingsplan jetzt für die Challenge für den Monat, ne?
Ja. Also wir sind ja davon ausgegangen, dass man so ganz am Anfang, so wie du das jetzt scheinbar heute in der Mittagspause machst, mal guckt, wie schnell kann man eigentlich ohne Vorbereitung 1000 Meter laufen und dann über 4 Wochen speziell für diese Distanz trainiert und dann am Schluss der Challenge in der letzten Juliwoche dann nochmal diesen 1000-Meter-Test macht und wir sagen ihm, dann läuft man den sehr viel schneller. Ja, und wir haben Trainingsvorschläge gemacht für jede Woche, habe ich einen kleinen Trainingsplan ausgearbeitet. In der Regel besteht der aber nur aus 2 Kerneinheiten in der Woche.
Die ich so zusätzlich zu meinem normalen
Training einbaue. Zusätzlich zu deinen ganz entspannten Dauerläufen da noch machst. Und diese Kerneinheiten sind dann klassische Intervalltrainings, wo man ganz schnell noch kürzere Distanzen als die 1000 Meter rennt.
Das wird hart. Das habe ich echt lange nicht gemacht, ja, aber ich bin richtig gespannt.
Ja, es ist genau, es kitzelt einen. Na klar wird das hart, aber eben nur über so ganz kurze Zeit. Und das sind wir Wohlfühlläufer, Wohlfühltempo, Langstreckenläufer sind wir das eben nicht gewohnt.
Nee, genau. Also nach 50 Metern oder weiß ich nicht, wie weit man da sprinten soll, da wacht man ja überhaupt erst auf, wenn überhaupt.
Genau, genau. Oder auf der Zielgeraden, dass man dann nochmal schnell rennt oder so. Ja, aber andererseits, wie gesagt, ein Kilometer ist auch überschaubar. Also wenn man sich übernommen hat, dann tut das ein bisschen weh, aber ja nicht ewig lange, sondern das sind 2 Minuten.
Ja, und wir wollen uns möglichst viel verbessern. Gibt es einen realistischen Wert, um wie viel man sich steigern kann, oder ist das ganz individuell?
Das ist tatsächlich total individuell. Ja, nein, da gibt es keinen Wert, den ich benennen könnte. Wie immer ist es, je leistungsstärker jemand grundsätzlich schon ist, desto geringer sind dann die Steigerungspotenziale. Aber kann man so keine Zahl nennen.
Okay, dann ist es so, wir machen das wie alle unsere Challenges hauptsächlich für uns. Wir dürfen das aber gerne auch über Social Media teilen unter dem Hashtag. Und ja, am Ende gibt es was zu gewinnen? Nein,
ich meine nicht. Nein, man gewinnt natürlich an, wie gesagt, an Laufeffizienz,
ja,
an Spaß, Motivation. Wir wollen die Leute natürlich auch motivieren, mal was anderes zu machen für sich. Ja, auf jeden Fall gerne auf Insta unter dem Hashtag RW1000MeterJuli Fotos teilen und uns an dieser Challenge auch teilhaben lassen.
Ja, da freuen wir uns sehr. Die genaue Anleitung, wie es funktioniert und auch die Trainingspläne, die findet ihr unter runnersworld.de/challenge. Da sind auch die alten Challenges nochmal aufgelistet, aber eben auch diese neue mit der genauen Beschreibung, wie das funktioniert und wie ihr trainieren könnt, dürft, sollt.
Lass uns kurz noch tippen, was du heute laufen wirst.
Ich habe wirklich gar keine Ahnung, Martin.
Ich sage 4:48. 4 Minuten und 48 Sekunden.
Muss ich jetzt auch einen Tipp abgeben?
Ja, natürlich.
Na gut, dann tippe ich 4:40.
Gut.
Ist nicht so weit entfernt, ne?
Nee.
Jetzt 5 Minuten 30 sagen müssen. Aber ich glaube, das geht schneller. Ich war aber gestern Abend noch mal laufen mit Schlussspurt. Vielleicht war das nicht so klug.
Wir werden sehen.
Aber wenn ich heute langsam laufe, dann wird die Verbesserung
genau umso leichter und größer.
Ich sitze hier mit Urs Weber, unserem Equipment-Redakteur. Und Urs, du warst ja jetzt die letzten 2 Tage gar nicht hier, sondern in München unterwegs.
Falsch, die letzten 3 Tage.
Ach, verdammt.
Ja, ich war in München bei der Outdoor bei ISPO.
Und das ist eine ganz neue Messe.
Ja, also die auch die ISPO, das ist eigentlich eine Fachmesse, ne? Mhm. Also eine Fachhandelsmesse. Da sind eigentlich nur Fachhändler zugelassen oder auch eben Presse oder Blogger. Aber auch eben Sport, irgendwie interessierte Trainer oder sowas können da natürlich auch rein. Das ist für die interessant, weil eigentlich werden dort die Produkte für die nächste Saison gezeigt. Also jetzt für Spring, Summer, für den Sommer 2020. Für uns ist es natürlich immer ungemein spannend, da über den Tellerrand zu gucken und zu schauen, was haben denn die Hersteller Neues im Programm im nächsten Jahr? Was gibt's Neues an Trailrunning-Schuhen, an Equipment, an Bekleidung, an Stöcken, an Rucksäcken, an Uhren und an allem möglichen Equipment, was es Neues gibt? Und man sieht da wirklich so, ja, wie wir unter uns immer sagen, den heißesten Scheiß des nächsten Jahres.
Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist denn der heißeste Scheiß des nächsten Jahres? Also was waren so die großen Überraschungen, die du mitgenommen hast von der Messe?
Ja, also wir sind natürlich immer ein bisschen abgestumpft, muss ich ehrlich zugeben, weil wir natürlich so alle Informationen über alle Produkte neu mitkriegen. Aber was für mich immer beeindruckend ist, auch auf so einer Fachmesse und jetzt gerade bei dieser neuen Messe Outdoor bei ISPO, das heißt, der Fokus ist da schon auf den Outdoor-Sportarten insgesamt, wie massiv dieser Outdoor-Trend ist. Ne? Also Trailrunning ist ein Teil davon, aber da geht es natürlich auch dann um alles, was so in den Bergen stattfindet, aber auch auf dem Wasser, bis hin zum Camping und Zelten und so Urlaube, die man Outdoor einfach macht. Ne? Und es ist toll zu sehen, was für eine Bandbreite sich da gerade entwickelt, auch touristisch zum Beispiel, welche Aussteller da sind. Und dann für uns interessant, wenn es fachlicher wird, welche Hersteller tatsächlich alle Trailrunning-Equipment oder Equipment für Läufer anbieten. Ne? Also von ich sag mal so, einfach zufällig jetzt mal gewählt, VD, ein Hersteller, den wir kennen von Bekleidung, deutscher Hersteller, die sitzen in Tettnang am Bodensee, haben super Zelte für Trailrunner gezeigt, also so Ein-Mann-Zelte, die super leicht sind, kann man sich in den kleinen Trailrunning-Rucksack stopfen und damit irgendwo am See übernachten oder so. Und dann ganz, ganz leichtes so Equipment, so Geschirr zum Beispiel oder so, oder Flaschen auch. Dann neue Trailrunning-Rucksäcke mit ganz intelligenten Lösungen, die es einem wirklich leichter machen. Einmal, weil sie leichter sind, aber weil sie auch orthopädisch so geformt sind, dass man sie klasse tragen kann. Und dann natürlich so im Core-Bereich die ganzen Schuhhersteller mit ihren neuen Innovationen. Ich sag mal so, die Breite und die Auswahl an Trailrunning-Schuhen, die wird immer größer und die Qualität damit auch. Also es gibt wirklich eine Reihe von Herstellern, die jetzt so ganz neue Gummisohlenmischungen zum Beispiel anbieten, mit denen man tatsächlich auf Trails, aber auch also auf jeglichen Trails eine viel, viel bessere Traktion hat. Und das war ganz witzig in der Ausstellungshalle, wo wir auch waren mit Runner's World. Wir haben ja den Run and Trail Summit da gemacht. Da war auch so ein Testparcours. Da konnte man also Trailrunning ausprobieren. Da waren also ja verschiedene Untergründe, also von Holzspänen angefangen und Baumstämme, aber eben auch Stein und ganz steile Steinflächen und sogar bis zu bewässerten Steinflächen. Also das war echt interessant und da konnte man also gleich mit den Trailrunning-Schuhen laufen.
Und hast du es getestet?
Ja, getestet und tatsächlich so, manchmal wagt man sich am Anfang noch nicht so in die Kurve zu legen mit einem neuen Schuh, aber da konnte man dann echt ausprobieren, ey, es geht noch schneller, bis man dann so irgendwann an den Grenzbereich kommt. Aber das war tatsächlich interessant zu sehen, dass also so moderne oder ganz neue Gummimischungen da wirklich einen Grip bieten, den wir bis vor kurzem noch gar nicht kannten bei Trail-Running-Schuhen. Also um ein Beispiel zu nennen, früher war immer so einer der ganz großen Kritikpunkte bei Trail-Running-Schuhen. Nebenbei bemerkt, muss man heute auch noch aufpassen, dass viele der Trail-Schuhsohlen auf nassem Untergrund sehr, sehr rutschig werden. Das liegt einfach daran, dass diese groben Profile, die haben weniger Aufsatzfläche. Und wenn diese kleinere Aufsatzfläche auf einen nassen, mithin rutschigeren Untergrund treffen, dann werden die glatt und man schmiert weg. Und also habe ich selbst zahlreich erlebt, dass man dann, also wenn es anfing zu regnen auf Trails, also gerade in den Alpen ist es dann beim Downhill echt gefährlich, dass man dann wegrutscht. Und die neuen Sohlen, also Vibram ist zum Beispiel so ein Spezialist, der selbst die Sohlen anbietet und die Sohlen aber auch verschiedenen Herstellern anbietet, die dann eingebaut werden bei den Schuhen, ob bei Iceback oder bei Technica oder anderen Herstellern. Und die bieten dann wirklich eine überlegene Traktion. Also, und da machen die Spezialisten eben wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Ob das eben Vibram ist, Michelin macht da auch so Sohlen oder Continental. Und das ist echt ein Riesenvorteil, den wir jetzt bei Trailrunning-Schuhen speziell gesehen haben.
Und würdest du sagen, dass so neue Produkte oder Materialien auch das Trailrunning greifbarer machen für mehr Läufer? Also, dass dadurch mehr Läufer wirklich auf Trails gehen?
Auf jeden Fall. Das ist das Schöne. Ne? Also die Schwelle zum Trailrunning wird niedriger. Ne? Also und auch die, das haben wir da auch diskutiert und das fand ich sehr schön zu sehen, dass so, wir von Runner's World sagen ja immer, Trailrunning kannst du eigentlich überall. Ne? Also es ist so, wir definieren das bewusst ganz weit und sagen, verlass einfach mal die festen, asphaltierten Wege und such dir die unbefestigten Wege. Das hat einen tollen Trainingseffekt, hat eine tolle Abwechslung und sorgt für ein ganz neues Lauferlebnis. Und die Trailrunning-Anbieter, die Hersteller, sehen das zum großen Teil genauso. Natürlich haben die so ihre Top-Athleten, die sie dort präsentieren und für die, die auch das Material herstellen und für die Ultra-Trails, die das Equipment dort präsentieren, das ist für die ganz wichtig. Aber es ist eben schön zu sehen, dass es Trailrunning für jedermann zugänglich gemacht werden soll oder gemacht wird. Und das zeigt sich insbesondere bei den Schuhen, aber auch so bei der gesamten Trailrunning-Mode, bei den Bekleidungen, bei dem Equipment, was es dafür gibt. Und das macht echt Spaß. Also da kann man sich drauf freuen, auf tolle, schön aussehende Equipments.
Und wir testen ja auch jetzt gerade wieder.
Oh ja.
Wir haben gerade wieder Trail-Schuhe verteilt in der Redaktion.
Ja. Ja, ganz spannend. Also wir haben jetzt in der Vorbereitung für die nächsten Online-Vorstellungen und auch unter anderem für das September-Heft gerade 18 verschiedene Schuhmarken im Trailrunning-Schuh-Test.
Und, ja, da sieht man ja schon die Bandbreite auch einfach. Ne?
Ganz
genau. Das sind ja längst nicht alle.
Das eben, ja, also und aber da ist für jeden was dabei, ne? Mhm. Also für jeden Trailwunsch sozusagen und für jeden Läufertyp ist was dabei. Also wir präsentieren ja immer nur, oder das ist so unsere Devise, wir zeigen nur die besten Materialien. Mhm. Also wenn irgendwas bei uns im Test durchfällt, dann zeigen wir das gar nicht erst. Mhm. Ne? Und bei diesen von diesen 18 Marken, die wir jetzt da zeigen, das ist wirklich alles Top-Material. Ne? Also es hat alles seine Daseinsberechtigung und das sind super Schuhe. Es kann sich jeder wirklich für jeden x-beliebigen Wunsch, ob ich jetzt also auf einen 6000er hochlaufen will oder ob ich hier 60 Meter hochlaufen will, hier bei unserer Parkrunde hier in Hamburg. Oder was weiß ich, oder durch den Westerwald laufen will oder durch die Märkische Heide oder wo auch immer. Also es sind wirklich tolle Schuhe dabei für jeden Einsatzzweck. Und deswegen macht das so Spaß, sich diese Produkte so anzuzeigen und dann so die Bandbreite zu zeigen. Und das kommt bei unserem Test dann eben auch sehr schön zum Vorschein. Da haben unsere Testläufer dann ganz verschiedene Vorlieben und empfehlen dann eben die Schuhe auch für verschiedene Einsatzzwecke.
Bis der Test erscheint, dauert es ja jetzt noch ein kleines bisschen. Wir testen ja auch immer eine Weile. Vielleicht können wir schon ein bisschen vorgreifen und 1, 2, 3 Tipps geben, worauf man bei Trailschuhen achten sollte, wenn man jetzt sein erstes Paar kaufen möchte.
Also auf jeden Fall. Also ein Trailrunning-Schuh erweitert auf jeden Fall das Sortiment eines jeden Läuferschuhschranks. Sehr sinnvoll. Also wer regelmäßig läuft, dem würde ich echt empfehlen, sich auf jeden Fall beim nächsten Kauf mal zu überlegen, ob nicht ein Trailrunning-Schuh dabei sein sollte. Das typische Kennmerkmal beim Trailschuh ist einmal die Sohle, die ist grobprofiliger. Man hat einfach besseren Grip auf losem Untergrund, gerade auch auf Sand oder Matsch oder auf einer Wiese. Da haben die Sohlen eine bessere Traktion. Aber auch die ganze Konstruktion eines Trailrunning-Schuhs ist meistens stabiler und auch vor allem vom Obermaterial her robuster. In Deutschland gibt es viele Fans von den wasserfesten Obermaterialien mit Membran. Mhm. Das ist ehrlich gesagt typisch deutsch. Das wird im Ausland ganz anders gesehen. Und ich meine, nichts gegen Membrane. Also das ist dann toll, wenn man durch eine nasse Wiese läuft oder auch durch feuchtes Gestrüpp oder so. Aber man braucht es häufig nicht. Und die Trailläufer, die zum Beispiel durch Wasserfurten laufen, die nehmen häufig gar keine Membranschuhe, weil wenn man durch ein tiefes Wasser läuft, wo das Wasser reinläuft, dann sollte das Wasser auch wieder rauslaufen können aus dem Schuh. Und das kann es bei einer Membran nicht.
Okay.
Also das ist so ein Kennmerkmal. Membran ist gut, aber man muss dann wissen, wann man es braucht. Ne? Ansonsten sollte man genau gucken. Also es gibt Wir sprechen da so ein bisschen von den SUV-Schuhen. Also es ist wie bei den Geländewagen, die auch in der Stadt gefahren werden. Es gibt mittlerweile eine breite Modellpalette von Schuhen, die mit denen man, also Trailschuhe, mit denen man auch gut auf harten Untergrund sogar auch mal auf Straße laufen kann. Die Mittelsohlen sind mittlerweile so gut gedämpft, dass einem das nichts ausmacht und dass der Schuh darunter auch nicht leidet. Denn das war früher häufig so, dass die Trailschuhe eine dünnere Mittelsohle hatten, dass man direkteren Bodenkontakt hat. Das ist auch durchaus gewünscht. Aber dadurch waren die dann nicht so komfortabel auf festem Untergrund. Und heute gibt's wirklich alle Mischformen. Und das kann man sich dann sehr schön anschauen. Also wenn man zum Beispiel einen Trail sucht für normale Parkwege, die aber nicht asphaltiert sind, die etwas rauer sind, dann braucht man oder wünschen sich viele Läufer durchaus auch ein bisschen Dämpfungskomfort. Und das findet man eben bei vielen Herstellern, dass die dann die Dämpfungselemente oder die Mittelsohlenmaterialien nutzen, die aus ihren Straßenlaufschuhen auch bekannt sind. Mhm. Also das ist ein großer Vorteil und erweitert die Bandbreite im Angebot sehr sinnvoll.
Hm. Also halten wir mal fest, das Ganze ist ein großes Thema und das auch zu Recht. Und Trails gibt es nicht nur in den Alpen oder im Hochgebirge, sondern auch in der Stadt finden sich durchaus Wege. Und
das war auf jeden Fall ein wichtiges Fazit bei unserem Run and Trail Summit. Also da hatten wir eine Veranstaltung gemacht dort im Rahmen der Messe, mit der Messe zusammen, wo wir etwa 80 Teilnehmer eingeladen hatten zu einem Seminarvormittag und uns dann so verschiedene Zahlen, so Analysezahlen vom Markt angeschaut haben, wie viele Trailrunner gibt's, wie viel wird Trail gelaufen und wo. Mhm. Und eines der wirklich freudigen Ergebnisse so aus Runners World Sicht ist, dass also die Aufgeschlossenheit gegenüber Trailrunnern in den letzten 10 Jahren extrem gewachsen ist, aber auch nochmal in den letzten 5 und in den letzten 3 Jahren. Also angefangen von den Reisedestinationen eben nicht nur in den Alpen, sondern auch, ich sag mal, in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein, wo man also auch im flacheren Gebiet, wo man früher das noch nicht so vermutet hätte, wo dann ganz tolle, superschöne Trails angeboten werden, aber auch so Mittelgebirge oder was weiß ich, Lama Winkel oder irgendeine Traditionsveranstaltung. Rennsteiglauf ist eine der größten Trailveranstaltungen der Welt. Ja. Und da kann man eben Trailrunning ganz toll praktizieren. Und wir haben den riesigen, riesigen Vorteil weltweit, dass wir ein Wegenetz haben, ein Trail- und Wanderwegenetz in Deutschland, wo man Trailrunning eben hervorragend praktizieren kann. Und deswegen sind wir hier eigentlich im Trailrunning-Paradies. Kann ich übrigens empfehlen, das ist so ein bisschen, es gibt da auch viele Facebook-Gruppen mittlerweile, die suchen sich ganz explizit Wanderwege raus, weil die Wanderwege eben so gut ausgeschildert sind. Ja. Und dann kann man eben auch auf so langen Routen oder Fernwanderwegen sehr gute Trails laufen. Da braucht man nicht so viel zu navigieren und hat eben trotzdem dann gerade so auf diesen ausgezeichneten Wanderwegen hat man dann echt ein tolles Trailrunning-Terrain, wo man unterwegs dann auch entsprechende Infrastruktur trifft. Ne? Denn also ein Trailläufer läuft mindestens die doppelte Distanz, was ein Wanderer so zurücklegt, auf flacheren Etappen das 3-4-fache oder das, was manche Läufer eben in einer Woche zurücklegen kannst als Trailläufer, mit unter einem Tag oder an zwei Tagen zurücklegen. Und das ist echt ein toller Tipp, das mal zu probieren. Ganz interessant beim Runner Trail Summit, also für uns immer auch immer ein Highlight, sind dann so die Gäste auf dem Podium, die wir da hatten.
Und, ja, spannend. Wer war denn so da?
Ja, das fand ich auch insofern faszinierend. Also das muss man sich vorstellen, das sind also 8 Messehallen gut gefüllt dort und tolle Aussteller. Und dann hatten wir da eine Podiumsdiskussion. Einmal waren zum Beispiel da Robert Mücke, der ist vom Sports Marketing, Global Sports Marketing von Adidas Outdoor. Und also Adidas ist eine Brand, die man natürlich fürs Running kennt und wo Running mindestens so wichtig ist wie Fußball, aber die ganz, ganz stark auf die Outdoor-Sportarten und vor allen Dingen aufs Trailrunning setzt. Ne? Also die haben auch dort eine riesige Ausstellung gehabt mit ihren Trailrunning-Modellen und den Outdoor-Modellen. Und das war also ganz faszinierend zu sehen, welche Erlebniswelt die dort auch aufgebaut haben. Und die haben von den Adidas Infinite World Masters da berichtet im Gasteinertalen. Waren gerade die World Championships gerade vergangenes Wochenende parallel zum Lavaredo Ultra Trail in Italien. Und der wird gesponsert seit diesem Jahr tatsächlich von La Sportiva, einer italienischen Marke, die man aus dem Bergsport sehr gut kennt. Da hatten dort einen ganz großen Namen, die aber seit Jahren auch schon sehr, sehr hochwertige Trailrunning-Schuhe anbieten. Und die haben jetzt seit einiger Zeit schon eingekauft sozusagen oder gewonnen für sich den Jonathan Wyatt. Jonathan Wyatt ist mehrfacher Berglauf-Weltmeister, also unglaublich erfahren im alpinen Gelände. Neuseeländer, war zweifach sogar auch bei Olympia dabei, beim Marathon für Neuseeland und hält zum Beispiel übrigens immer noch den Streckenrekord beim Jungfrau-Marathon. Ist also ein Top-Trailrunning-Trailrun-Läufer und ist aber auch ganz interessiert am Produkt. Und der war also bei uns dann bei der Podiumsdiskussion dabei und hat dann Tipps gegeben und hat dann geschwelgt von den Produkten und ist aber wirklich so ein Typ zum Anfassen. Ne? Also ich bin selbst mit ihm auch schon mehrfach auf Trails gelaufen und es ist faszinierend, diese Jungs dann mal live im Trail zu erleben und sich von denen auch motivieren zu lassen. Und das ist auch so vielleicht eine Sache, die ich hier empfehlen kann. Also sich ruhig dann mal an solche Leute zu wenden oder Firmen zu wenden. Es gibt zahlreiche Events. Salomon macht ganz, ganz große Touren auch in Deutschland, wo sie so zu Trailruns einlädt. Mhm. Dann gibt es ganz viele Händler, also spezialisierte Running-Händler, die auch zu Trailrunning-Touren einladen, ob das in Leipzig ist oder in Frankfurt oder auch in Duisburg zum Beispiel. Also da gibt es ganz tolle Aktionen von solchen Händlern, die dann einladen, wo man sich dann Trail-Schuhe sogar ausleihen kann und das mal austesten kann und dann auf den örtlichen Trails eben unterwegs sein kann. Das ist so bietet auch einen tollen Einstieg und da werden viele auch wirklich dann angefressen, ne, von den Trails und dann haben sich viele schon bei solchen Events dann also zum Trailrunner entwickelt. Also das waren 2, 3 von diesen Gästen. Dann hatten wir unter anderem noch, das war auch sehr emotional für mich, fast ein bisschen berührend, weil wir hatten auch als Gast Caspar Copetti. Caspar ist Schweizer und ist einer der 3 Gründer von der Laufschuhmarke On. Und ich weiß noch, es war 2010, hatte ich ihn kennengelernt auf der Messe. Und dann hat On das erste Mal ausgestellt, beziehungsweise die haben diesen Brand New Award auch gewonnen damals. Und weil sie sich als neue, als Start-up sozusagen gezeigt haben.
Ja, okay.
Und ich bin damals die ersten Schuhe gelaufen von On. Und naja, also wir können den Teil ja vielleicht nachher rausschneiden aus dem Interview hier, aber die Schuhe waren ziemlich unterdurchschnittlich, um es mal so zu sagen. Aber dann hat sich gezeigt, dass die drei Jungs da, also Caspar mit den beiden anderen Gründern, Olivier Bernard gehört dazu und David Allemann, die haben so toll an dem Produkt gearbeitet. Und Erfolgsgeschichte brauche ich hier nicht zu beschreiben. On ist heute eine der bekanntesten Laufschuhmarken und zählt zu den meistverkauften in Europa und verkaufen weltweit, mittlerweile sogar in Brasilien oder China. Mhm. Und Caspar habe ich dann gefragt, ob er sich das hat damals vorstellen können, 2010, als sie sich das erste Mal da auf der Messe präsentiert hat. Und dann hat er gesagt, also so ein bisschen fast mit brüchiger Stimme, das hätte sich von denen dreien keiner vorstellen können. Ne? Also so eine Erfolgsgeschichte in diesem dicht besetzten Laufschuhmarkt, dass sich da eine Marke so etablieren kann, davon hat damals keiner geträumt. Ne? Also die waren damals eigentlich so ein bisschen auf dem Pfad, die wollten, wie sie heute sagen, die wollten eigentlich für sich selbst ein paar tolle Laufschuhe erfinden. So, ne? Und Laufschuhe, mit denen sie gut laufen konnten. Und daraus hat sich eben eine große Laufschuhmarke entwickelt mit großem Erfolg und die haben wirklich mit ihrem ganzen Team, was sie mittlerweile haben, richtig gute Arbeit gemacht. Und mittlerweile, deswegen waren die jetzt auch auf der Outdoor bei ISPO, haben die seit vorletztem Jahr auch wirklich richtig gute Trailrunning-Schuhmodelle dabei und die sind für ihren Einsatzzweck hervorragend geeignet. Wir hatten ansonsten, ja, interessant war auch, da war zum Beispiel noch Bianca Meyer. Bianca Meyer ist Personal Trainerin und sie hat die Running Company, also eine Laufschule in München. Und bei der geht es so richtig ab, seit die Trailrunning Camps anbietet auch.
Okay.
Also sie geht mit ihren Kunden oder ihren Interessenten zum Beispiel auf die Seiseralm und macht dann so Trailrunning Camps da auch. Ne? Also ein bisschen ähnlich zu unserer Runner's World Geschichte. Wir machen ja auch seit über 10 Jahren jetzt schon so Trailrunning Camps. Wir waren lange Jahre in Lech am Arlberg, in dieser fantastischen Bergwelt, also wo man leichte, aber auch sehr harte Trails hat zum Laufen. Aber tolle Sache für Einsteiger. Und das war so schön zu sehen, weil sie auch dieses Erlebnis hat, was wir auch so zigfach gemacht haben, dass man mit Leuten dorthin geht in so ein Trailrunning Camp. Und viele, also wir hatten damals tatsächlich häufig, wir haben das immer erfragt, wer hat denn Traillauf-Erfahrung? Und dann hatten wir bei 50 Teilnehmern häufig 80% der Teilnehmer, die noch nie im Berg waren zum Laufen. Und die dann aber begeistert von Jahr zu Jahr wiederkamen und einfach so viel Spaß daran hatten, weil das so eine Alternative war, so eine Abwechslung zu dem, wie sie sonst laufen und was sie sonst beim Laufen erleben, dass sie einfach das Trailrunning völlig gepackt hat. Ne? Und das wurde dort eben dann auch berichtet und gespiegelt und Geschichten erzählt vom Trailrunning, auch von der Bianca eben dort. Das war wirklich schön zu sehen, dass wie sich das eben auch ausbreitet in die Städte, ne? Wie in München auch. Und Bianca Meyer steht selbst auch dafür. Also sie ist eigentlich kommt aus dem Straßenlauf, ist erfolgreich in Bayern ganz vorne immer dabei, den München-Marathon unter anderem schon gewonnen und also eine hervorragende Straßenläuferin, aber hat selbst eben auch allergrößten Spaß am Trailrunning und empfiehlt eben auch den Münchnern, also gerade in München zum Beispiel gibt es stadtnah oder in der Stadt auch ganz, ganz tolle Trails, die man dort erkunden kann und wo man ohne lange Anfahrtswege wirklich direkt mit dem Trailrunning in der Stadt beginnen kann.
Ja, und es ist ja schon ein schöner Ausgleich zum Laufen in der Stadt, glaube ich. Also ich bin ja auch viel in der Stadt unterwegs und bin jetzt nach unserem Gespräch schon so ein bisschen angefixt und hab Lust, jetzt rauszugehen und mir irgendwie trailige Parkwege zu suchen.
Ich finde allein schon immer, wenn man das mal so sich so bewusst macht, so ein bisschen, wenn man losläuft durch Straßen in der Stadt und wenn man dann in den Stadtpark kommt, also gerade jetzt in den Sommermonaten oder in den späten Sommer hinein, wenn man dann durchs Grün läuft, ne? Und dann hat man auf einmal nicht mehr den Straßenlärm, sondern die Sonne, das Sonnenlicht wird von einem Blättergrün durchbrochen und man hat eine andere Geräuschkulisse, der Boden läuft sich ganz anders. Anfangs habe ich es ein bisschen belächelt, so diesen Trend zum Walden und Walderholung, was zurzeit so viel diskutiert wird. Und in Japan ist das ein riesiger Trend und so. Aber ich meine, da ist schon was dran, ne? Also es ist nicht umsonst, dass es in Deutschland auch so eine große Tradition vom Waldlauf gibt, ne? Also das ist schon, also ist schon cool. Also es macht Spaß und es bringt einem wirklich eine andere Form der Erholung auch, ne? Man hat so ist nochmal abgeschirmter und ein bisschen weg, raus aus der Stadt, raus aus der bewohnten Gegend, in der Natur. Und das hat wirklich ein anderes Erlebnisspektrum, ne? Und deswegen, glaube ich, machen wir das auch so gern.
Es hat schon einen Grund, dass sich das so lange hält und
und immer beliebter wird.
Ja, ja, zu Recht, zu ja, Recht.
Auf jeden Fall.
Aus vorbei, das war's schon wieder. Aber nur für heute. In 2 Wochen kommt dann die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Laufen natürlich. Und vor allem auch bei der Juli-Challenge. Denkt dran mitzumachen. Ich tue es auch und bin schon ganz schön gespannt. Hört auch gerne nochmal bei unseren alten Folgen rein. Die gibt's wie gehabt bei Spotify, bei iTunes, neu bei Audio Now oder einfach bei runnersworld.de/podcast.